Stanislav Lem, der enttäuschte Weltverbesserer. Ein Audiofeature von der Hörspielwerkstatt der Humboldt-Universität zu Berlin.
Als Stanislav Lem eines Tages im Jahr 1948 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen.
Wie gewohnt begab er sich in die Jagiellonen-Universität in Krakau. Seine Abschlussprüfung zum Arzt stand sehr bald an und er musste sich darauf vorbereiten. Er hatte für sich eine kleine Ecke mit Schreibtisch, in der er sich ungestört und unbeobachtet in seine Bücher vertiefen konnte.
Hey du, was lernst du da?
Lem schaute auf. Außerhalb des Lichts seiner Schreibtischlampe stand ein Mann und blickte ihn an. Er konnte den Mann grinsen hören.
Wer sind Sie, was wollen Sie und warum duzen Sie mich? Sie kennen mich doch gar nicht.
Na und ob ich dich kenne. Du hast bald Abschlussprüfung und willst Arzt werden. Aber ich verrate dir was. Du musst unbedingt die Fragen zum Lysenkoismus beantworten.
Spionieren Sie mir hinterher? Treiben Sie keine Scherze mit mir, bitte. Lassen Sie mich in Ruhe.
Aber versteh doch, du musst die Fragen beantworten. Wenn du das nicht tust, wirst du nicht Arzt werden können. Du wirst durch die Prüfung fallen. Bitte hör auf mich.
Jetzt reicht's mir. Wer sind Sie überhaupt?
Ach, ich bin du im nächsten Jahr. Schau doch.
Der Mann trat näher. Mit Erstaunen musste Lem feststellen, dass der Mann ihm sehr, sehr ähnlich sah. Er erschrak.
Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich mache jetzt die Augen zu und wenn ich sie wieder aufmache, dann sind Sie verschwunden.
Er war inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass er einfach zu müde war und Halluzinationen hatte.
Oh, du bist ein Idiot. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du nicht auf mich hörst. Dann wirst du hier stehen und machtlos sein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Lem ließ die Worte verhallen, wartete noch einige Minuten, um sicher zu sein, und öffnete erst dann wieder die Augen. Der Mann war verschwunden. Lem beschloss, diesen Lerntag zu beenden und nach Hause zu gehen. Etwas Erholung konnte ihm nicht schaden, dachte er sich. Vielleicht würde er ja an seinem Buch weiterschreiben können.
In dieser Zeit entstand sein erster Roman, Das Hospital der Verklärung. Doch dem Verlag gefiel nicht, was Lem zu sagen hatte. Und er ließ den Roman immer wieder umschreiben. Erst 1955, nach Lockerung der Zensur in Polen, wurde das Buch veröffentlicht. Aber stolz war Lem Jahre danach auf sein Erstlingswerk nicht mehr. Zu viel Ballast steckte in dem Roman, zu viel Realität. Die Spuren des Krieges und seine Hoffnungslosigkeit spiegeln sich in dem Roman wieder. Lem schrieb 1983 darüber:
Ich habe zwar als Erstling einen realistischen Roman verfasst, um mich gewissermaßen auf diese Weise von dem Gewicht der Erinnerung zu befreien. Damit sie wie Eiter ausgesondert zum Gerinnsel werde und mich auf diese Weise von ihrem Druck und ihrer Last befreie, aber vielleicht doch auch, um nicht zu vergessen.
Stanisław Lem wurde am 12. September 1921 im damals noch polnischen Lemberg als Kind jüdischer Eltern geboren. Sein Vater war Hals-Nasen-Ohren-Arzt und die Familie wohlhabend.
Mein Vater war ein angesehener und recht vermögender Laryngologe in Lemberg. In dem doch recht armen Land, das dieses Vorkriegspolen war, fehlt es mir an nichts. Ich hatte ja eine französische Gouvernante, Unmengen an Spielzeug und ich habe die Welt, in der ich heranwuchs, für etwas endgültig Stabiles gehalten.
Doch die von Lem geglaubte Stabilität seiner Kindheit täuschte. In Polen herrschte seit jeher Unruhe. 1918 hatte das Land nach fast 200 Jahren Teilung zwischen den Mächten Russland, Preußen und Österreich-Ungarn endlich seine Unabhängigkeit erlangt. Nun rumorte es im Nachbarland Deutschland.
Der kleine Stanisław bemerkte von diesen Umwälzungen erst einmal gar nichts. Er ging zur Schule und hatte immer gute Zensuren. Ein Beamter, der damals im Schulwesen tätig war, erinnert sich an Lem ganz genau.
Es war üblich, die Schüler und ihre Begabungen zu testen. Aber dieser Test offenbarte es. Er war mit einem IQ von 180 das intelligenteste Kind Südpolens.
Schon als Kind las er alles, was ihm in die Hände fiel. Nationale Dichterkunst, Romane oder populärwissenschaftliche Bücher. Manchmal stöberte er heimlich in den Medizinbüchern seines Vaters, obwohl er noch kaum lesen konnte und die anatomischen Atlanten meist in deutscher oder französischer Sprache waren.
Und er hatte noch eine Lieblingsbeschäftigung. Er schuf Papiere, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Mit Ausweisen, Diplomen und Passierscheinen aus einem frei erfundenen Land versetzte er sich in fiktive Welten. Auch später als anerkannter Schriftsteller setzte er diese Art von Spiel fort, indem er fiktive Rezensionen über nicht existierende Werke schrieb und damit Kollegen hinters Licht führte.
Die literarische Qualität meiner fiktiven Kritik ist hier völlig belanglos. Was zählt, ist der Umstand, dass es Fachhistoriker gegeben hat, die meine Fantasie für die Kritik eines echten Werkes gehalten haben. Was von einigen Versuchen bewiesen wurde, sich dieses von mir nur besprochene Buch anzuschaffen, es zu bestellen.
Lem war kaum 18 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Mit dem erlangten Abitur begann er 1939 in Lemberg an der dortigen Universität Medizin zu studieren.
1942 musste Lem sein Studium unterbrechen. Er arbeitete als Hilfsmechaniker in einer Schweißerfirma der Deutschen. Durch seine Mitarbeit dort hatte er Zugang zu dem Beutepark der Luftwaffe. Regelmäßig stahl er von dort Munition und Waffen und übergab sie an die Mitglieder der Widerstandsbewegung.
Lemberg war eine heftig umkämpfte Stadt. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges von den Russen besetzt, wurde es nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion deutsches Generalgouvernement und 1944 wieder sowjetisch. Viele seiner späteren Überzeugungen gewann Lem zu jener Zeit.
Die Bedeutung der Kategorien Ordnung und Zufall für das Menschenleben habe ich in den Kriegsjahren auf eine sozusagen rein praktische, instinktive Weise erlernt, wie ein gehetztes, verfolgtes Tier und nicht wie ein denkender Mensch. Ich habe praktisch erfassen können, dass der Unterschied zwischen Leben und Tod von winzigen, belanglosen, allerkleinsten Entscheidungen abhing. Ob man sich auf diesem oder jenem Weg zur Arbeit begab, ob man einen Bekannten um 1 Uhr oder 20 Minuten später besuchte, ob man eine offenstehende oder eine geschlossene Haustür auf der Straße antraf.
Nach Ende des Krieges, Lem hatte ihn nur aufgrund falscher Papiere überlebt, ordneten die politischen Mächte Europa wieder neu. Grenzen wurden verschoben, Menschen vertrieben, Familien verloren ihre Heimat. Auch Stanisław Lem war gezwungen, seine Heimatstadt Lemberg zu verlassen, nachdem die Stadt an die Sowjetunion gefallen war.
Wir sind nach Krakau gezogen, wobei wir im Krieg unsere ganze Habe verloren. Mein damals 71-jähriger Vater musste also weiter im Krankenhaus als Arzt arbeiten, an eine Privatpraxis war nicht zu denken. Wir wohnten in Krakau in einem einzigen Zimmer und mein Vater besaß ja nicht die Mittel, um sich wieder eine ärztliche Ordination einzurichten.
Doch glücklicherweise fand Lem eine Möglichkeit, für die Familie Geld zu verdienen. In einer polnischen Heftreihe konnte er seinen ersten Roman, Der Mensch vom Mars, 1946 veröffentlichen. Das war auch der Beginn regelmäßiger Veröffentlichungen von Gedichten und Erzählungen in der Wochenzeitschrift Tygodnik Powszechny. Das Schreiben war für ihn dennoch nur eine Nebensache, die er nicht allzu ernst nahm. Stattdessen nahm er erneut das Medizinstudium auf, diesmal an der Jagiellonen-Universität.
Stanisław Lem ist 27 Jahre alt, als er 1948 für die Abschlussprüfung zum Arzt lernt. In der Zeit herrschte in Polen Sozialismus und die Ideologie aus der Sowjetunion färbte auch die wissenschaftlichen Theorien. Aber Lem, der selten seine Meinung verbarg und sich auch der Redlichkeit der Wissenschaft verpflichtet fühlte, weigerte sich, Fragen zum Lysenkoismus zu beantworten, einem pseudowissenschaftlichen Theoriezweig in der Agrarwirtschaft. Das führte dazu, dass er zwar einen Abschluss bekam, aber durch die nicht bestandene Prüfung nicht als Arzt praktizieren konnte. So allerdings wurde er auch vom Militärdienst verschont. Als Stanisław Lem eines Tages im Jahr 1949 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen.
Wie gewohnt begab er sich zur Arbeit. Trotz der nicht bestandenen Abschlussprüfung entwickelte es sich für Lem nicht schlecht. Nach Abschluss seines Studiums blieb er in Krakau an der Universität und wurde Assistent bei Mieczysław Hojnowski am Lehrstuhl für Probleme der angewandten Psychologie.
Er betrat die Universität und ging an den Arbeitsplatz, an dem er auch schon früher für seine Prüfungen gelernt hatte. Auf seinem Platz saß jemand.
Hey du, was lernst du da?
Plötzlich fiel ihm die Begebenheit vom letzten Jahr ein. Er erkannte sich und musste grinsen. Es wird doch wohl nicht so schwer sein, diesen Esel davon zu überzeugen, das Richtige zu tun. Der Mann am Schreibtisch blickte auf. Sein Blick war müde.
Wer sind Sie, was wollen Sie und warum duzen Sie mich? Sie kennen mich doch gar nicht.
Ja, und ob ich dich kenne? Du hast bald Abschlussprüfung und willst Arzt werden. Aber ich verrate dir was, du musst unbedingt die Fragen zum Lysenkoismus beantworten.
Spionieren Sie mir hinterher? Treiben Sie keine Scherze mit mir, bitte lassen Sie mich in Ruhe.
Aber versteh doch, du musst die Fragen beantworten. Wenn du das nicht tust, wirst du nicht Arzt werden können. Du wirst durch die Prüfung fallen. Bitte hör auf mich.
Jetzt reicht's mir. Wer sind Sie überhaupt?
Ich bin du im nächsten Jahr. Schau doch.
Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich mache jetzt die Augen zu und wenn ich sie wieder aufmache, dann sind Sie verschwunden.
Oh, du bist ein Idiot. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du nicht auf mich hörst. Dann wirst du hier stehen und machtlos sein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Wütend drehte er sich um und begab sich nach draußen, um seine Aufregung abzukühlen. Als er seinen Arbeitsplatz nach einigen Minuten wieder betrat, war der Mann am Schreibtisch verschwunden. Er konnte wie gewohnt seiner Arbeit nachgehen.
Und die bestand vor allem darin zu lesen. Nachdem Lem Hojnowski eine von ihm erdachte Theorie der Gehirnfunktionen und eine philosophische Abhandlung vorgelegt hatte, wurde er von seinem Vorgesetzten zurechtgewiesen und anschließend gezwungen, anständige Bücher zu lesen. So begann Lem Bücher über Logik, wissenschaftliche Methodologie, Psychologie, Physik und viele andere Disziplinen zu studieren.
Dabei half ihm, dass wissenschaftliche Bücher aus Kanada und den USA über Krakau an alle polnischen Universitäten verteilt wurden. Lem lieh sich diese bei Ankunft aus, las sie und ließ sie erst dann dem richtigen Adressaten zukommen. Auf diese Art konnte er sich auf dem neuesten Stand der Wissenschaft halten. So kam er auch mit der Kybernetik von Wiener und Shannon in Berührung, die er im Gegensatz zur herrschenden und verbindlichen Meinung in Polen für zukunftsträchtige Forschung hielt.
Lem saß an diesem Tag länger als sonst an seinem Schreibtisch. Um ihn herum stapelten sich die Bücher der letzten USA-Lieferung. Gerne hätte er sich noch weiter in den neuen Stoff vertieft, als er eine ihm mittlerweile vertraute Stimme vernahm.
49 nehme ich an.
Ja, und du?
53.
Und? Hat sich was getan?
Nein, nicht viel. Oder doch. Du hast dieses Jahr eine wunderbare Dame namens Barbara Lechniak geheiratet. Eine Radiologin.
Ach, und sonst nichts?
Ja, ja. Du hast außerdem 51 die Astronauten veröffentlicht. Ach, und Stalin ist tot.
Dann kann ich endlich schreiben, was ich möchte.
Viele Menschen, vor allem in den Satellitenstaaten der Sowjetunion, verbanden mit Stalins Tod die Erlösung von dem politischen System, was sich sehr bald als Illusion herausstellen sollte.
Du unverbesserlicher Narr! Bis 55 herrscht in Polen sowieso Zensur, dass du Glück haben musst, überhaupt etwas veröffentlichen zu können. Und das Jahr darauf... Du musst aufhören, diese naiven Romane zu schreiben, in denen der Sozialismus so gut wegkommt.
Der ältere Lem aus dem Jahr 1961 verstummte. Nachdenklich betrachtete er seine beiden jüngeren Versionen. Er kannte seine eigene Sturheit, aber ganz ohne Warnung hatte er dennoch nicht gehen wollen. Der Krieg war schon einige Jahre vorbei, aber es war immer noch keine Ruhe eingekehrt. Der Kalte Krieg sorgte in Europa für Anspannung und in Polen begann der Widerstand gegen den sowjetischen Bruder an der Oberfläche zu brodeln. 1956 gipfelte das Streben der Polen nach Freiheit in einem Aufstand in Posen mit 74 Toten.
In zwei Worte gefasst bin ich ein enttäuschter Weltverbesserer. Meine ersten Romane waren naive Utopien, weil ich eine so friedliche Welt erwarten wollte, wie ich sie in ihnen beschrieben habe. Und sie sind in dem Sinne schlecht, in dem eine vergebliche und irrtümliche Erwartung dumm ist.
Als Stanisław Lem eines Tages im Jahr 1953 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen. Jünger wurde er auch nicht mehr.
Er blätterte in dem Manuskript, das er vor einigen Tagen auf seinem Schreibtisch gefunden hatte. Ganz passabel. Er würde noch einiges daran ändern müssen, aber ansonsten gefiel es ihm.
Anschließend machte er sich wie gewohnt auf den Weg zu seiner Arbeit an der Universität. Voller Tatendrang traf er auf sein Ich von 1949 und 1961. Er erzählte über seine Hochzeit und Stalin, hörte sich an, was er in der Zukunft alles falsch machen würde und ließ sich nicht beirren. Auch an einem Tag im Jahr 1961 wachte er mit durcheinander geratenem Körper und müde auf und wusste, was er an dem Tag zu tun hatte. Entgegen seiner neuen Gewohnheit, gleich am Morgen in sein neu eingerichtetes Arbeitszimmer zu gehen, machte er sich ausnahmsweise auf den Weg zur Universität. Dort erzählte er sich, dass er Science Fiction zu lesen habe und von dem Sozialismus Unsinn Abstand nehmen müsse. Anschließend ging er wieder nach Hause, um dort zu arbeiten.
Lem emanzipierte sich langsam von seinen Utopien und widmete sich immer mehr dem Menschen, der sich einer Welt gegenüber sah, die er nicht beherrschen konnte.
Ich habe ja in grundsätzlich verschiedenen gesellschaftlichen Systemen gelebt. Ich habe nicht nur die gewaltigen Unterschiede zwischen ihnen kennengelernt. Das arme, aber unabhängige, kapitalistische, wenn man es so nennen muss, Vorkriegspolen, die Pax Sovietica in den Jahren 39 bis 41, die deutsche Besatzung, das zweite Kommen der Roten Armee, die Nachkriegsjahre in einem völlig anderen Polen. Zugleich habe ich erfahren, wie brüchig gesellschaftliche Systeme sind, wie sich die Menschen unter extremen Bedingungen verhalten, wie unberechenbar diese Menschen unter enormem Druck werden, so dass man ihre Entscheidungen nie oder fast nie vorhersehen kann.
Seine Geschichten wurden zwar immer futuristischer und technischer, aber gleichzeitig begann er auch, sich mit dem technisierten Menschen philosophisch auseinanderzusetzen. 1957 erschienen seine Bücher Dialoge und die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Jan Tichy.
Zudem entwickelte er durch sein unermüdliches Interesse, vor allem an Physik und Biologie, und durch das Lesen der neuesten Werke ein Gespür für technologische Innovationen. 1960 beschrieb er in Rückkehr von den Sternen den bargeldlosen Zahlungsverkehr, in Summa Technologie die virtuelle Realität und in Lokaltermin das Internet und Suchmaschinen. Politisch waren diese Ideen allerdings heikel.
Herr Lem, war Science Fiction für Sie eine Flucht aus der trüben Gegenwart des Kommunismus?
Vielleicht hat mein Unterbewusstsein mir zugeflüstert, heb lieber ab in den Kosmos mit deinem Geschreibsel, sonst bekommst du auf der Erde noch Ärger. Solche Art der Futurologie mochten die Kommunisten überhaupt nicht.
Aber Sie haben nichts dagegen unternommen.
Doch! Einmal kam ein Sekretär der Kommunistischen Partei zu meiner Frau und sagte, immer wenn ihr Mann etwas schreibt, tritt es auch ein. Das ist sehr peinlich für uns. Wie gesagt, das ist sehr peinlich für uns. Versuchen Sie ihn doch zu überreden, dass er aufhört.
Und obwohl er das Ende des Kommunismus vorhergesagt hatte, war er in der Sowjetunion ein beliebter und vor allem nicht verbotener Schriftsteller. Trotz seiner vielen Visionen, die er hatte, machte er lange Zeit um ein Thema einen großen Bogen.
Herr Lem, Sie haben viele Jahre keine Prognosen zum Thema künstliche Intelligenz gewagt. Hat sich Ihre Meinung diesbezüglich geändert? Halten Sie Roboter mit integrierter künstlicher Intelligenz mittlerweile für denkbar?
Ich habe Geschichten über Roboter geschrieben. Ziehen Sie aber bitte hier keine falschen Schlüsse. Das war reine Licentia Poetica, Licentia Fantastica. Die Japaner haben jetzt intelligente keramische Hunde gebaut. Doch das ist idiotisch. Ich würde mir so etwas nie anschaffen. Oder dieser kleine Roboter namens Asimo kann sogar ein paar Worte sprechen. Doch das Entscheidende ist, er versteht rein gar nichts. Und was sehen wir, wenn wir hinter den Vorhang schauen? Um Gottes Willen, das sind ja nur Grammophone.
Es wird also niemals intelligente Roboter wie in Ihren Geschichten der Robotermärchen geben?
Roboter werden den Turing-Test niemals bestehen. Das scheitert doch schon an den allerkleinsten Dingen. Sie können einer Maschine Intelligenz nicht einfach einhämmern. Unsere Intelligenz hat sich entwickelt. Die hat uns keiner hineingehämmert.
In welchen Rat würden Sie Roboterforschern dann geben, die immer noch von intelligenten Maschinen träumen?
Wenn man einen intelligenten Roboter bauen wollte, der sich mit menschlicher Intelligenz messen möchte, müsste man versuchen, die Evolution zu imitieren. Die Evolution ist ein sehr tüchtiger Konstrukteur. Zuerst müsste man einen kleinen Roboter konstruieren, der aus sich heraus tausende von klugen und dummen Fragen stellt, der tausende von Dingen dieser Welt betasten würde. Er müsste diese Sachen beschmecken, fühlen, riechen, sehen und hören können. Er müsste erfahren, was diese Dinge tun, wenn man sie auf den Boden schmeißt. Und er müsste an den Aufgaben wachsen. Sein Körper natürlich auch. Er müsste eine Vielzahl von Erfahrungen sammeln, heiße Herdplatten anfassen, einmal mit einem Stuhl umkippen. Er müsste mit Wut und Schmerz konfrontiert werden. Denn schließlich sind wir Menschen auch aus Schaden klug geworden. Aber wieso sollten wir eine solche Maschine bauen? Es gibt sie doch bereits. Das sind wir selbst.
An einem anderen Tag, 1961, saß er an seinem Schreibtisch und biss sich an dem letzten Kapitel seines wohl berühmtesten Romans Solaris die Zähne aus. Als er Schritte und ein Klopfen an der Tür vernahm.
Herein?
Guten Tag, 61?
Ja, und du? Du lebst noch?
Ja, 1981. Obwohl Leben ein Wort ist, du hättest deine Familie nehmen sollen und gehen.
Familie? Hatte er denn jetzt plötzlich Kinder? Es wunderte ihn ein wenig. Seine Frau und er hatten lange über Kinder nachgedacht.
Ich wagte sehr lange nicht, mich für ein Kind zu entscheiden. Meine Frau und ich hatten Bedenken, typisch für Menschen, die zu denken gewohnt sind und die deutsche Besatzung überstanden haben.
Der jüngere Lem hakte nach.
Meine Familie? Aber wohin denn?
Ja, deine Frau und dein Sohn Tomasz. Er wird 68 geboren. Geht irgendwohin, bleibt nur nicht in Polen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Ach, und lass Solaris niemals verfilmen. Auf Wiedersehen.
Warte!
Was denn noch? Das wirst du doch alles selbst erleben. Was willst du mich nerven?
Wie endet Solaris? Kannst du es mir verraten?
Wenn du mir versprichst, Solaris nicht verfilmen zu lassen.
Aber warum denn? Und außerdem, wie kann ich dir das versprechen? Es ist doch schon passiert.
Versprich es mir oder du wirst Solaris niemals zu Ende schreiben.
In Ordnung, ich verspreche es dir. Wie lautet das Ende?
Nun, da weißt du die Werte.
Nachdem ihm der Lem aus dem Jahr 1981 das letzte Kapitel erzählt hatte, verschwand dieser ohne ein weiteres Wort. Keine 5 Minuten später klopfte es erneut an der Tür.
Herein, aber...
Frag nicht, hör nur zu. Lass Solaris niemals verfilmen. Nicht zum ersten und erst recht nicht zum zweiten Mal. Sie ruinieren unser Stück. Ich sage es dir, hör doch wenigstens einmal auf mich, alten Mann.
Und auch dieser Herr verschwand einfach. Seinem Aussehen nach zu urteilen, muss er über 80 Jahre alt gewesen sein. Erschrocken darüber, dass er so alt werden würde, setzte Lem seine Arbeit an Solaris fort. Als Stanislav Lem eines Tages im Jahr 1981 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen. Er wurde merklich immer älter.
Bis Ende der 60er Jahre setzte Lem sich intensiv mit der Science Fiction auseinander. In dieser Zeit entstanden seine berühmtesten Romane Solaris, Der Unbesiegbare, Kyberiade oder Robotermärchen, um nur einige zu nennen.
Dass Lem auf die Informatik einen großen Einfluss hatte, hing zu einem großen Teil an der Wahl der Themen in diesen Romanen. Aber auch daran, dass er sie zu einer Zeit veröffentlichte, in der sich die Informatik gerade als Disziplin etablierte.
Ibke Wachsmuth, Professor an der Universität Bielefeld, sagte bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Lem im Jahre 2003:
Anfang der 1970er Jahre war die Informatik eine junge Wissenschaft, ebenso jung wie diejenigen, die sie heute in ihren Personen repräsentieren. Viele von ihnen nennen den Namen Stanislav Lem, wenn man sie fragt, was sie außerhalb ihres Fachs damals gelesen haben. Sein Einfluss auf das Denken derjenigen, die in der seither vergangenen Zeit die sich entwickelnde Disziplin geprägt haben, kann kaum überschätzt werden.
Doch während Generationen von Informatikern Stanislav Lem als Ikone feierten und weiterhin feiern, eilte Lem mit seinen Gedanken Schritte voraus. Er begann zu zweifeln, erlebte eine Krise in seinem Schaffen und distanzierte sich immer weiter von der Science Fiction.
Nachdem 1955 in Polen die Zensur gefallen war, konnte Lem über die wissenschaftlichen Texte hinaus auch endlich Science-Fiction-Romane aus dem englischsprachigen Raum lesen. Als er nun Werke, vor allem amerikanischer Autoren, in den Händen hielt, war er maßlos enttäuscht. Lem, der selbst viel Wert auf eine wissenschaftliche Basis aus Physik, Biologie und Kybernetik in seinen Werken legte, bemerkte später dazu:
Ich hielt die mich stutzig machende wissenschaftliche Ignoranz der meisten amerikanischen Autoren für unerklärlich, ebenso das peinliche literarische Niveau des Science-Fiction-Ausstoßes.
1973 wurde er zum Ehrenmitglied der Organisation Science Fiction and Fantasy Writers of America ernannt. Eine Ehre, die nur Autoren zuteil wurde, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt in Amerika noch nichts veröffentlicht hatten. Wenig später erschien in den USA ein übersetzter Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem sich Lem wenig schmeichelhaft über amerikanische Science-Fiction-Autoren geäußert hatte. Lem, dessen Werke inzwischen auch in den USA verlegt wurden, wurde als Ehrenmitglied ausgeschlossen.
Es kam zum Eklat, in dem sich namhafte Schriftsteller wie Ursula K. Le Guin oder Philip K. Dick auf Lems Seite stellten und eine Mitgliedschaft Lems in der SFWA befürworteten. Es wurde sogar angeboten, Lems Mitgliedsbeiträge zu übernehmen. Der Protest zeigte Wirkung. Man bot Lem schließlich an, als reguläres Mitglied beizutreten. Aber Lem lehnte ab. Er machte sich nicht viel aus Mitgliedschaften oder Ehrungen.
Trotz seiner Kritik an dem Genre löste Lem sich nie ganz von der Science Fiction. Die Frage, was Maschinen und Menschen verbindet, ließ ihn niemals los und war stets ein wichtiger Aspekt seiner Arbeiten. In der Erzählung Maske konstruiert Lem zum Beispiel eine Tötungsmaschine und wirft den Gedanken auf, ob eine solche Maschine zum Töten verdammt sei oder einen freien Willen entwickeln kann.
Lem vertiefte seine philosophischen Gedanken in Werken wie Philosophie des Zufalls oder Fantastik und Futurologie, indem er auch gleichzeitig die Sprache der Science-Fiction analysierte und Theorien über sie aufstellte. Ab 1973 lehrte er schließlich an der Universität in Krakau als Dozent für polnische Literatur.
Nachdem Lem den Tag wie üblich begonnen hatte, klopfte er an seine Bürotür in seinem Haus. Warum klopfte er eigentlich? Es war doch sein Zimmer. Aber er hatte die Vorahnung, dass hinter der Tür jemand sitzen würde, den er ziemlich gut kannte.
Herein?
Guten Tag, 61?
Ja, und du? Du lebst noch?
Ja, 1981. Obwohl Leben ein Wort ist, du hättest deine Familie nehmen sollen und gehen.
Lem betrachtete sein jüngeres Ich. Genau 20 Jahre lagen zwischen ihnen. Er sah in seinem Gesicht die neue Hoffnung auf eine bessere Welt. Eine Hoffnung, die sich so schnell nicht erfüllen sollte.
Meine Familie? Aber wohin denn?
Ja, deine Frau und dein Sohn Tomasz. Er wird 68 geboren. Geht irgendwo hin. Bleibt nur nicht in Polen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Ach, und lass Solaris niemals verfilmen. Auf Wiedersehen.
Warte.
Ach, was denn noch? Das wirst du doch alles selbst erleben. Was willst du mich nerven?
Wie endet Solaris? Kannst du es mir verraten?
Wenn du mir versprichst, Solaris nicht verfilmen zu lassen.
Aber warum denn? Und außerdem, wie kann ich dir das versprechen? Es ist doch schon passiert.
Versprich es mir, oder du wirst Solaris niemals zu Ende schreiben.
In Ordnung, ich verspreche es dir. Wie lautet das Ende?
Er verriet ihm das Ende und fand sich alsbald wieder allein. Er hatte gehofft, dass seine Worte bei ihm, 1961, diesmal auf offene Ohren stoßen würden. Die Verfilmung von Solaris 1979 von Andrei Tarkowski hatte ihn doch etwas zermürbt. Auf die Frage, ob er die Verfilmung mit George Clooney von 2002 jemals gesehen hätte, antwortete er:
Nein, nicht ganz. Aber was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Alles Interessante in meinem Roman bezog sich auf das Verhältnis der Menschen zu diesem Ozean als einer nicht-humanoiden Intelligenz. Nicht auf irgendwelche zwischenmenschlichen Liebesgeschichten. Na, wenigstens haben sie mir ein anständiges Schmerzensgeld gezahlt. Seither habe ich jedes weitere Angebot aus Amerika strikt abgelehnt. Ein Mist haben sie getan, schrecklich. Dagegen ist sogar Tarkowskis Version ein Geniestreich.
Aber nun hatte er andere Sorgen. Am 13. Dezember 1981 wurde in Polen das Kriegsrecht ausgerufen. Jederzeit, so die Regierung um General Jaruzelski, hätten sowjetische Panzer in Polen einmarschieren können. Mitglieder der Untergrundbewegung und der neu gegründeten Gewerkschaft Solidarność wurden verhaftet. Manche von ihnen verschwanden. Lem entschloss sich, das Land zu verlassen.
Er lebte von 1982 bis 1983 in West-Berlin, wo er am Wissenschaftskolleg arbeitete, bevor er nach Wien zog. Erst 1988 kehrte er nach Krakau zurück und lehrte dort wieder an der Universität.
1989 fiel in Berlin die Mauer und in Europa der Kommunismus. Und endgültig auch die Zensur. Nachdem Lem der Science Fiction den Rücken gekehrt hatte, konnte er sich endlich politischen Themen widmen.
Herr Lem, wie sieht Ihre Vision von Europa und Polen für die nächsten Jahre aus?
Ich fürchte, ganz ohne Katastrophen kommen wir nicht davon. Die Folgen der demografischen Explosion und der globalen Umweltzerstörung werden unvermeidlich sein. Es kann zu atomaren Erpressungsversuchen kommen. Mittelfristig geht die größte Gefahr von den ex-sowjetischen Kernkraftwerken aus. Deutschland wird eine belagerte Wohlstandsfestung bleiben und Polen wird sich irgendwie ins 21. Jahrhundert wursteln.
Als Stanisław Lem eines Tages im Jahr 2005 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen. Alt werden ist wirklich keine einfache Sache.
Er wusste, was er an dem Tag zu tun hatte. Zuallererst musste er sich 1961 noch einmal davor warnen, Solaris jemals verfilmen zu lassen. Aber Hoffnung auf Erfolg hatte er nicht. Und dann war da noch dieses Interview. Er hat sich schon immer schwer damit getan, Interviews zu geben. Der Journalist Joscha Remus durfte dies am eigenen Leib erfahren.
Nach monatelangem Versenden des in Krakau scheinbar nur schwer erhältlichen Genussmittels diätetisches Marzipan war Herr Lem schließlich bereit, mich zu empfangen. Nach den Gesprächen verbot er mir allerdings jede Art von Veröffentlichung. Ich solle mich erst einmal bewähren. Vielleicht sei ich ja doch nur einer dieser Diebe geistigen Gutes, die von Herrn Lems Gedanken leben. Erst nach 6-monatigem weiteren Versenden der Marzipan-Kehrpakete dürfte ich ihn erneut in Krakau besuchen. Er wolle sich das mit der Veröffentlichung überlegen und mir eventuell eine Erlaubnis zusenden.
Trotz dieser Schwierigkeiten war Lem ein begehrter Interviewpartner und glücklicherweise gab es auch genug hartnäckige Interessenten. Seine Antworten sind auch heute noch erstaunlich aktuell und zeichnen ein lebendiges Bild des Autors, Wissenschaftlers und Menschen Stanisław Lem.
Herr Lem, welche Bezeichnung träfe auf Sie Ihrer Meinung nach am ehesten zu? Forscher? Schriftsteller? Philosoph?
Eine schwierige Frage. Als Schriftsteller habe ich mich bemüht. Philosoph bin ich nicht, wenn schon, dann wider Willen. Forscher erst recht nicht. Ich sitze hier einsam und versuche, interessante Dinge zu lesen, aber das wird immer schwieriger, weil so unglaublich viel schon publiziert wird.
Wie wäre es mit Visionär?
Ach, wissen Sie, natürlich könnte ich mir dieses schöne Wort aussuchen, um mich zu schmücken. Ich könnte mich auch hinstellen und mir jeden Tag die 5 Ehrendoktortitel anschauen, die mir allein von deutschen Universitäten verliehen wurden. Aber darum geht es nicht. Was ich war, weiß ich nicht. Jetzt bin ich ein Greis, in dem noch ein letzter Lebensfunke und Restintelligenz flackern.
Sie nannten sich unlängst einen optimistischen Pessimisten. Doch zumindest bei der Lektüre Ihrer neueren Texte fehlt das optimistische Element nahezu völlig.
Das ist zum Teil schlicht biologisch bedingt. Ob Mensch oder Tier, jeder bekommt von der Natur bei seiner Geburt eine Spritze Optimismus eingeimpft. Schauen Sie sich junge Hunde an, wie die hüpfen, nicht wahr? Wenn man aber alt ist und nichts als den Tod zu erwarten hat, fällt es schwer, konstruktiv nach vorne zu blicken. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mag den Tod, wie gesagt. Wäre nicht meine Familie vehement dagegen, ich hätte dem Ganzen schon längst ein Ende gemacht. Und was meine Schriften angeht, sieht es ja nicht viel rosiger aus. Kaum schließt sich der Sargdeckel über einem Autor, sei er auch noch so visionär, fällt er auch schon dem kollektiven Vergessen anheim. Es gibt da einen sehr wahren Spruch: Niemand liest etwas. Wenn er etwas liest, so versteht er gar nichts. Und wenn er etwas davon versteht, so vergisst er es sofort wieder.
Seine Bücher wurden mittlerweile in 57 Sprachen übersetzt und mit 45 Millionen erschienenen Büchern ist er nicht nur Polens berühmtester Schriftsteller, sondern weltweit einer der erfolgreichsten Autoren.
Aber war es früher die Hoffnung auf eine bessere Welt, die Lem antrieb, seine Geschichten zu erzählen und immer wieder über die Grenzen des technisch Vorstellbaren zu gehen? So war es also nun sein Pessimismus, der ihn sogar veranlasste, sich einer Computerisierung zu verweigern.
Jahrelang sträubte er sich dagegen, einen Rechner zu besitzen. Ja, sogar den Internetanschluss wollte er nicht. Er kokettierte damit, dass er die Geräte nicht einmal einschalten konnte. Aber er hatte dafür seine Beweggründe.
Wissen sei überall und jederzeit in einer Menge verfügbar geworden, dass es, so Lems Theorie, unmöglich geworden sei, für sich selbst aus der Flut an Informationen echte Erkenntnis zu gewinnen. Auf der einen Seite explodiere die Wissensmenge, Zum anderen reduzierten die Menschen komplexe Sachverhalte immer mehr auf einfache Ideen, die sich in den Köpfen der Einzelnen festsetzen und zu eindimensionalem Wissen würden.
Das ist die wahre Hölle der Wissensgesellschaft.
Herr Lem, demzufolge muss für Sie vor allem die gesamte globale Open-Source-Bewegung und Projekte wie Wikipedia ein einziger Haufen Mist sein, oder?
Sehr schädlich ist das. Weil die meisten Menschen dumm sind, psychisch begrenzt. Wie wollen Sie da die intelligentesten und einfallsreichsten Gedanken herausfiltern? Ein Programm ist dazu jedenfalls nicht fähig. Man müsste ein Gremium bilden.
Als Stanisław Lem eines Tages im Jahr 2005 aufwachte, fühlte er sich merkwürdig müde. Seine Knochen waren wie durcheinander gewürfelt. Bevor er aufstand, musste er sich erst einmal ordnen. Er hatte nur noch eine Sache zu erledigen.
Er hatte einfach nicht widerstehen können. Er musste diese Geschichte erzählen. Seine Geschichte. Er überflog das Manuskript noch einmal, bevor er es auf seinen Schreibtisch an der Universität legte. Besonders auf den letzten Absatz war er stolz. Und er erfüllte ihn mit kindlichem Schabernack.
Man erzählte sich später, ich hätte mir diese Geschichte ausgedacht. Und die Boshafteren gingen so weit, mir anzudichten.
Ich hätte eine Schwäche für Alkohol, die ich auf der Erde sorgsam verheimlichte, der ich mich jedoch auf meinen langjährigen Weltraumreisen hemmungslos hingebe. Gott allein weiß...
Was alles für Gerüchte hierüber verbreitet würden. Aber so sind nun mal die Menschen. Sie glauben eher den unwahrscheinlichsten Unfug als authentische Tatsachen, die ich mir hier darzulegen erlaubt habe.
Stanisław Lem, der enttäuschte Weltverbesserer. Gesprochen von Kai Kittler,
Agata Kulikowski,
Konstanze Kurz,
Ina Kwasniewski,
Jens-Martin Löbel
und Markus Richter.
Skript Agata Kulikowski. Visuelle Präsentation Agata Kulikowski und Jens-Martin Löbel. Mit Musik von E2U, EMA, Vire Ex Machina, Liplak, Team 9 und Yunus. Eine Produktion der Hörspielwerkstatt der Humboldt-Universität zu Berlin 2010.